Damit kommen wir zur Schriftlesung vom heutigen Abend. Wir hören die Worte des lebendigen Gottes, die er uns durch den Apostel Paulus gegeben hat, der im Philipperbrief in Kapitel 3, Vers 17 bis 4, Vers 1 das hier schreibt. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ja, ich lade Micha ein, uns dieses Wort Gottes weiter in Kopf und Herz zu bringen.
Danke dir, Christoph. Schön, bei euch zu sein. Eigentlich könnten wir so eine richtig kleine Runde machen. Im Ablaufplan steht, dass auch ein Q&A möglich wäre. Ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Aber ihr seid am Ende natürlich wie immer eingeladen, Gemeinschaft zu haben, dann Sachen zu besprechen, denn das passt auch zu dem, was hier im Text steht. Wir wollen uns anschauen, hat es mit diesem Nachahmern auf sich? Was können wir aus diesem Text lernen über das Nachahmen im christlichen Sinne? Und wir wollen uns ein bisschen anschauen, was ist dieses Bürgerrecht, das wir im Himmel haben? Was hat es damit auf sich und was bedeutet das für unser Leben hier auf der Erde? Fangen wir an mit dem Nachahmen. In unserem Text, finde ich, wird es ganz eindeutig und ich glaube, das wird aber auch, wenn man sich alle Briefe von Paulus anguckt, eindeutig, dass das Nachahmen etwas Persönliches ist. Und das ist etwas, was Bestimmtes beschreibt. Nicht einfach ein, macht alles genauso wie ich, sondern bestimmte Dinge beschreibt, die wir nachahmen sollen. Vers 17, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. In der NGÜ wird es übersetzt als, folgt meinem Beispiel. Und da, finde ich, merken wir sofort, dass es eben um mehr geht, als nur Worte folgen. Wir haben den Brief von Paulus, aber wir sehen, wie er Nachahmen als mehr bezeichnet, als nur tut, was ich sage oder hört euch meine Worte an. Es ist viel persönlicher. Folgt meinem Beispiel. Das Beispiel, was ihr von mir gesehen habt, als ich bei euch war, als ich in Philippi war und unter euch gedient habe. Das Beispiel, was ich euch jetzt gebe im Gefängnis. Interessanterweise, als er in Philippi war, ist er auch ins Gefängnis gesteckt worden. Jetzt schreibt er aus dem Gefängnis, also ein sehr eindrückliches Beispiel, was er da gibt. Aber auch wie er das beschreibt, wenn er sagt, sucht euch Leute zum Vorbild, die so wandeln wie ich. Ich würde sagen, das beschreibt auch wieder etwas, was mehr ist nur als, hört euch meine Worte an. Hört den anderen Leuten zu, die gute Worte finden oder gute Sachen sagen können, sondern schaut an, wie sie wandeln, wie sie unterwegs sind. Ich glaube, das spricht von einer Integrität, die hier gefordert wird, von den Leuten, die wir uns als Vorbild suchen sollen zum Nachahmen. Eine Integrität, das heißt, das, was sie sagen, was sie tun, was sie fühlen, das ist in Einheit, das passt zusammen. Wir sollen nicht nur Nachahmer von Worten sein, Worten sprechen, sondern von bestimmten Handlungen, von bestimmten Einstellungen, von bestimmten Vorstellungen. Und das setzt voraus, dass wir die Leute wirklich kennen, die wir nachahmen wollen, die wir nachahmen sollen. Ich glaube, die Leute in Philippi, die kannten Paulus wirklich. Ich finde es bewundernswert, wie manchmal Paulus nur sehr kurz in einer Region bleibt und doch so vertraut dann Briefe an die Leute vor Ort schreibt. In manchen Regionen war er auch länger, sie hatten mehr Zeit, ihn kennenzulernen. Aber eben, es ist von Anfang an ein Freuen an der Gemeinschaft, ein sich wirklich kennen. Wir sehen das in Philipper 1, Vers 5, wenn es darum geht, dass es eine Freude ist, die Paulus sieht, weil die Philipper Gemeinschaft haben am Evangelium, also an dem Evangelium, an dem er auch Gemeinschaft hat. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wie viel er investiert hat in die Leute vor Ort, wie viel er in sie hineingesteckt hat. In Apostelgeschichte 20 zum Beispiel, wenn es darum geht, dass er mit ihnen weint, dass er wirklich Tag und Nacht mit ihnen arbeitet, vor ihnen arbeitet und sie ihn kennen. Wir wollen die Leute kennen, die wir nachahmen. Und das geht über das, uns Leute suchen, die wir nachahmen können, hinaus. Wir sollten auch selber bekannt sein, damit Leute uns nachahmen können. Denn das hier ist ja auch Teil von diesem Aufruf nachzuahmen und sich Leute zu suchen, die wir als Vorbild nehmen können. Paulus ist nicht derjenige, der sagt, ahmt mich nach und das war's. Ich bin der Anfang und das Ende alles Nachahmens. Er sagt, sucht euch Leute, die auch nach unserem Vorbild wandeln. Es geht ihm nicht darum, dass die Leute ihm per se folgen, sondern ihnen in bestimmten Sachen nachmachen. Und das heißt, auch wir sind in bestimmten Bereichen in unserem Leben, in bestimmten Dingen dazu aufgefordert, Vorbilder zu sein. Das heißt auch für uns, dass wir bekannt sein müssen, im Sinne von, Leute müssen uns kennen, damit sie uns nachahmen können. Das betrifft euch oder uns vielleicht, wenn wir Kinder haben. Das ist eine ganz natürliche Situation, wo wir zusammenstehen, wo es um Nachahmung geht. Das kann in eurem Hauskreis sein, das kann auf eurem, im Job sein, im Beruf, wo ihr Leuten begegnet, wieder und wieder, die euch kennenlernen. Wir wollen den Leuten zeigen, worum es geht bei dieser Nachahmung und wozu ich gleich komme. Was Zweites, was ich interessant finde, was, wo es um das Persönliche dieses Nachahmens geht, ist es, wenn die Elberfelder das übersetzt mit seid miteinander meine Nachahmer. Ich glaube, da zeigt uns es auch, dass das Nachahmen nicht etwas ist, was jeder einzeln macht, jeder alleine unterwegs, jeder sucht sich so seine Person raus und dann ahmen wir sie nach, sondern es ist etwas, was wir gemeinsam zusammen machen wollen. Zum einen ganz offensichtlich, der Brief ging an die Philippa, also an eine Gemeinde, an eine Gemeinschaft. Es ist nicht adressiert an eine Einzelperson, es werden Einzelpersonen angesprochen, aber der gesamte Brief geht an eine Gemeinschaft. Aber auch wenn wir uns jetzt genauer angucken, was genau es hier nachzuahmen geht, merken wir, da geht es ganz schnell um Dinge, die wir überhaupt nur in Gemeinschaft machen können. Wenn Paulus die Dinge anspricht, die es nachzuahmen gilt, dann sind das Dinge, die kann man als Einzelperson gar nicht machen. Also lass uns anschauen, was sollen wir nachahmen? Worum geht es in diesem Kontext, in dem Paulus schreibt, wenn wir über das Nachahmen nachdenken? Man könnte ja zuerst in den Text gehen und sagen, okay, Paulus als Autoritätsperson sagt, ahmt mich nach und das bedeutet mein ganzes Leben. Das heißt, wenn wir es jetzt einfach so übersetzen in unsere heutige Zeit, wir haben zum Beispiel die Ältesten, die gute Vorbilder sein sollten, schauen wir uns die Ältesten an, dann machen wir alles so, wie die Ältesten es machen. Wie sie ihren Garten pflegen, wie sie Sport machen. Aber ich glaube, in diesem Kontext sind drei Dinge ganz eindeutig, um die es geht, wenn wir übers Nachahmen nachdenken. Das ist zum einen das Streben nach Einheit, das ist die Demut und das ist das Feststehen im Herrn. Das Streben nach Einheit ist auch etwas, was sich durch den Philipperbrief zieht und was wir immer wieder uns angeschaut haben. Das ist Teil vom Sinn Christi, den wir gesehen haben. Das ist der Aufruf auch in Philipper 2. Und hier in Philipper 3, 16 lesen wir doch auch, doch wozu wir auch gelangen sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Oder in Philipper 2, wie ich es angesprochen habe, heißt es, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht. Was sollen wir in Paulus nachahmen? Sein Streben nach Einheit unter den Christen. Die Demut, das ist das Zweite. Das ist auch wieder der Sinn Christi, das ist, was sich durch diesen Brief zieht. Das zeigt sich auch wieder darin, dass er sagt, achtet auch auf die anderen, nicht nur auf mich. Paulus, der demütig ist und sagt, ich bin nicht das einzige Vorbild. Hier geht es nicht um mich, hier geht es um diese Aspekte. Eben Demut ist einer von diesen Aspekten. Aber in Philipper 3, 9, kurz davor, im gleichen Kontext, lesen wir auch, in ihm erfunden werden, also dass wir in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Also auch hier geht es ihm darum, nicht auf sich selbst zu vertrauen, nicht auf seine eigene Gerechtigkeit zu vertrauen, sondern Demut zu haben, auf Christus zu vertrauen. Ebenso wie Christus uns das vorgemacht hat, wie wir in Philipper 2 gelesen haben. Der, Jesus, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und das Dritte, was wir imitieren sollen in Paulus, denke ich, ist das Feststehen im Herrn. Da lesen wir auch im gleichen Kontext, Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Wir wollen feststehen im Herrn, wir wollen auf ihn vertrauen, nicht auf uns selbst. Aber Christoph hat es auch in der Predigt vor ein paar Wochen schon angesprochen. In Philipper 1, Vers 27 lesen wir, dass Paulus zu ihnen sagt, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern. Christoph hat darüber gesprochen, dieses Feststehen im Evangelium und fürs Evangelium, das Feststehen im Herrn, das Evangelium, was letztendlich verkörpert wird in Jesus Christus, die gute Botschaft von Jesus Christus. Also es ist kein Aufruf, hier einfach Leuten oder zum Beispiel Ältesten einfach von Kopf bis Fuß zu folgen, sondern in diesen Dingen, ganz konkret in diesen Dingen. In anderen Fragen, wo wir investieren wollen, tatsächlich vielleicht, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, Familienplanung und so weiter, lasst uns wirklich Freiheit unseres Gewissens bewahren, aber uns verpflichten zu diesen Dingen, die Paulus hier anspricht, das Streben nach Einheit, Demut, das Feststehen im Herrn. Und das ist etwas, was sich bestätigt bei Paulus in seinen anderen Briefen. Wir lesen das zum Beispiel im 1. Korinther 4, Vers 16, wo Paulus davon spricht, diese Beziehung zwischen Paulus und Apollos, diese zwei Leute, die investiert haben in die Leute in Korinth, und er zeigt ihnen auf, wie es nicht darum geht, wer ist jetzt besser von den beiden. Und er sagt, das ist euch geschehen, das habe ich euch jetzt gesagt, damit ihr an uns lernt, an uns beiden, an Paulus und Apollos, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Warum sage ich das im Korinther? Weil auch im Korinther Paulus die Korinther auffordert, ihn nachzuahmen, ihm nachzufolgen. Eben, es geht nicht um einfach eine Gleichschaltung. Wir wollen nicht einfach gleich sein als Christen. Jeder genau macht genau das Gleiche, jeder hat genau den gleichen Vorgarten. In der Stadt haben vielleicht nicht so viele Leute Vorgärten, aber in einem anderen Kontext wäre es vielleicht ein bisschen angebrachter. Aber wir wollen nicht alle den gleichen Freizeitplan haben, aber wir wollen alle gleich sein in Einheit, was uns zusammenhält. Christus, wir wollen gleich sein in Demut, wir wollen gleich sein in unserem festen Stehen im Herrn. Und auch der Grund, warum er das macht, finde ich, ist ein wichtiger. Wir haben uns angeschaut, was sind die Dinge, die wir nachahmen sollen. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Grund zu sehen, warum Paulus das hier, diese Nachahmung anstrebt. Es geht nicht um Paulus. Es geht um die Liebe zueinander. Es geht Paulus darum, dass er die Philipper wirklich liebt, aufrichtig liebt. Im Korinther, wo wir gerade eben gewesen sind, spricht er die Gemeinde mit geliebte Kinder an. Und auch hier im Philipper, würde ich sagen, wird die Beziehung, die Paulus zu den Philippern hat, oder die Einstellung, die Paulus zu den Philippern hat, sehr eindeutig, wenn wir uns das Ende unserer Schriftlesung anschauen in Philipper 4,1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Paulus geht es darum, dass die anderen erfolgreich sind. Es geht ihm darum, dass die Philipper, die Gemeinde, erfolgreich ist. Ich finde das unglaublich schön und kraftvoll, sich vorzustellen, wie er diese Philipper geliebt hat. Ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand gesagt hat, hey, seid demütig, ihr seid doch meine Krone, du bist doch mein Geliebter, meine Krone. Komm, mach mich nach in meiner Demut. Ich weiß nicht, wie meine Kinder reagieren würden, wenn ich denen das sagen würde. Vielleicht ganz gut. Aber worin möchte Paulus, dass wir erfolgreich sind? Auch in Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesus. Es geht um das Werk, das Christus in uns gemacht hat. Es geht Paulus nicht darum, dass wir ihm ähnlich werden, als Person, als Paulus. Es geht darum, dass wir in Demut, Einheit wachsen, weil das Werk des Evangeliums in uns vollendet werden soll. Es geht um diese Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Dieser Gott, der die Welt geliebt hat, dass er sie gerettet hat, dass sie nicht verloren geht. Dieser Jesus Christus, der klein geworden ist, Mensch geworden ist, um Sünder zu retten. Der Hirte, der seine Schafe kennt und sie führt, sicher führt. Und von dem es heißt, wenn wir in Psalm 91,4 lesen, er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Das Nachahmen Paulus bedeutet nämlich letztendlich nicht, auf Paulus zu vertrauen, sondern auf Jesus Christus zu vertrauen. Denn wen ahmt Paulus selbst nach? Das ist, glaube ich, so ein bekannter Vers, den man immer wieder hört, auch aus Korinther 1, Kapitel 11, Vers 1, wo Paulus schreibt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Wir wollen nicht den Lebensstil einer Person nachahmen, wir wollen nicht die Interessen einer Person nachahmen. Unser Ziel ist Christus selbst. Und wir sehen Paulus, wie er die Gemeinde liebt und ihr sagt, das ist, worum es geht. Wir wollen gewissenhaft nachahmen, was diese Dinge sind, aber alles frei behalten, wenn es darum nicht geht. Und das heißt, auch wenn wir Leuten Vorbilder sind, wollen wir auch das im Kopf behalten. Wir wollen auch Leute zu Christus führen und nicht zu uns selbst. Wir wollen Leute nicht von uns abhängig machen, wir wollen sie von Christus abhängig machen. Das gilt für unsere Kinder, das gilt für unsere Freunde, für unsere Ehepartner, das gilt für uns hier in dieser Gemeinde. Wir wollen abhängig sein von Christus, denn wenn wir uns jetzt diese Feinde des Kreuzes anschauen, die Gegenüberstellung, wie wir nicht wandeln sollen, sehen wir, worum es ihnen geht. Ich glaube zum einen, dass hier die Feinde des Kreuzes ganz einfach auch wieder die sind, die am Anfang vom Kapitel angesprochen werden. Die Hunde, die bösen Arbeiter, die Zerschneidung. Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten. Menschen, die eigentlich die Propheten gehört haben, die Nachricht von Jesus Christus gehört haben und jetzt kommen und es wieder verdrehen. Ihr Ende ist das Verderben, weil sie nicht nach Jesus Christus suchen. Warum? Weil sie irdisch gesinnt sind, heißt es hier. Nicht auf das Himmlische ausgerichtet. Was bedeutet das jetzt, nicht das Irdische gesinnt? Haben sie kein Interesse an Kaffee, an Kuchen? Ich glaube, hier geht es wieder um den Sinn Christi, den wir in Kapitel 2 schon gesehen haben. Also auch wieder eine Demut, ein Gehorsam Gott gegenüber. Aber es wird auch deutlich, wenn wir uns anschauen, was es hier heißt mit dem Bauch. Es geht ihnen um sich selbst. Sie haben schnell Hunger sozusagen. Es muss schnell befriedigt werden, diese Sehnsucht. Sie haben kein Warten, keine Hoffnung auf was Zukünftiges. Es muss jetzt sein. Es muss hier für mich sein, spürbar sein, direkt sein. Da ist kein Glaube, der hofft und vertraut auf etwas, was man nicht sieht, aber wovon man überzeugt ist. Ich glaube nicht, dass es beim irdisch Gesinntsein darum geht, dass es nur um materielle Dinge geht. Und dass, wenn wir sagen, wir wollen nicht irdisch gesinnt sein, dann müssen wir alles Materielle verschreien. Ich glaube nicht, dass es heißt, wenn wir sagen, okay, wir wollen nicht Feinde des Kreuzes sein, also wollen wir nicht irdisch gesinnt sein, dass wir dann in die Wildnis gehen müssen, in die Askese, also das Verzichten auf allen Komfort, alle möglichen materiellen Dinge, sodass man gerade überlebt. Sondern es geht wieder darum, wo ist unsere Identität und worauf vertrauen wir? Was ist unsere letztendliche Hoffnung? Was erfüllt uns eben wie dieser Bauch, diese Sehnsucht, dieser Hunger, der gestillt wird? Wo wird er gestillt? Hier im Irdischen bei den Feinden des Kreuzes, die wir nicht nachahmen sollen. Warum sage ich das? Weil, lass uns weitergehen zum Bürgerrecht als nächstes. Es wird angeknüpft an das Bürgerrecht, wie wir nachahmen sollen, wie diese anderen Feinde des Kreuzes nicht nachahmen. Das Bürgerrecht im Himmel. Ich möchte das unter zwei Aspekten betrachten, das Bürgerrecht. Zum einen, glaube ich, geht es da um eine Freiheit, die wir haben von dieser Welt. Aber gleichzeitig, dass wir eine Hoffnung haben, dass unser Wirken und Handeln hier auf der Welt eine Bedeutung hat und in Gottes Hand ist. Ich glaube, ganz am Anfang muss man feststellen, dass das Bürgerrecht, das hat was mit Identität zu tun. Wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Und dass es eine ganz andere Identität ist, weil es eine himmlische Identität ist. Jemand hat es ausgedrückt, dass dieses Bürgerrecht und ein Bürger des Himmels zu sein, damit durch dieses Bürgerrecht, das ist zu jemandem, der dieses Bürgerrecht hat, nicht hat, wie Tag und Nacht. Das ist ein Unterschied wie Schafe und Ziegen, wie Zerstörung und ewiges Leben. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Hölle. Das ist ein Land mit einer komplett anderen Kultur, mit einer ganz anderen Art zu leben. Das ist etwas völlig anderes. Und ich finde, das sehen wir auch wieder in unserem Nachahmen, diese Andersartigkeit von dieser himmlischen Bürgerschaft, weil es eben nicht in dem Nachahmen darum geht, Leute an uns selbst zu binden oder dass wir gebunden werden an andere Leute, oder an ihren Lebensstil sozusagen, sondern es darum geht, andere Leute an Christus zu binden. Weil ich glaube, dass wirklich selbstloses Handeln, ganz selbstloses Handeln nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Ich glaube, ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus Christus, der uns liebt und uns erfüllt, ist es nicht möglich, dass wir tatsächlich aufrichtig selbstlos handeln. Und ich glaube, dass wenn wir nicht Bürger des Himmels sind, dass es doch immer wieder darum geht, Leute an uns selbst zu binden. Dass wir Erfolg haben dadurch, dass sie uns gehorchen, sich uns anpassen, wie auch immer. Letztendlich ist dieses Bürgerrecht, eben weil es das Recht zu einem ganz anderen, einem himmlischen Reich ist, auch eine ganz andere Loyalität und eine ganz andere Hoffnung. Eine ganz andere letztendliche Loyalität und letztendliche Hoffnung. Wem sind wir am Ende aller Dinge verpflichtet? Wo ist am Ende aller Dinge unsere Hoffnung? Sie ist im Himmel, da wo Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzt. Und das bedeutet, dass wir auch Freiheit haben, Freiheit von allem, was hier in dieser Welt geschieht. Ich glaube nicht, dass es heißt, dass es uns egal ist, was alles hier in dieser Welt geschieht, aber dass wir frei sind in der letztendlichen Konsequenz, was hier auf dieser Welt geschieht. Dass wir frei davon sind. Dass nicht unser Schatz, unser Wert, unser Erfolg und sonst alles in dieser Welt von dieser Welt abhängt, sondern von Christus, von Jesus Christus. In unserem Text heißt es eben, unser Bürgerrecht ist im Himmel, wo Jesus Christus ist, woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Das heißt, wenn dich die Nachrichten aufregen, wenn du merkst, das macht mich fertig oder da gehe ich zu viel mit, dann mach es aus. So könnte man das auch sagen. Das ist nicht, was uns gefangen nehmen muss, das ist nicht, was uns festhalten muss. Wenn du dir Sorgen machst, werde ich das und das erreichen in meinem Leben? Werde ich da und da hinkommen? Würdest du das und das für mich geben? Dann ist es vielleicht Zeit, das vor Gott zu bringen und zu sagen, meine Hoffnung ist bei dir. Ich bin frei davon, hier bestimmte Dinge erreichen zu müssen, bestimmte Dinge machen zu müssen, damit ich erfüllt bin, damit es mir gut geht. Denn unser letztendliches Bürgerrecht ist im Himmel. Und letztendlich ist unsere Hoffnung, auch wie wir in diesem Text sehen, in der Auferstehung. Denn von da, vom Himmel kommt Jesus Christus. Und um was zu tun? Wir lesen es in Philipper 3, 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir haben eine ganz konkrete Hoffnung, dieses Bürgerrecht im Himmel. Diese Hoffnung ist nicht abstrakt. Und auch wenn wir nichts auf dieser Welt uns gefangen nehmen soll, festhalten soll, wenn wir in dem Sinne frei sind von den Dingen auf dieser Welt, haben wir doch eine ganz konkrete, greifbare Hoffnung, die Auferstehung unseres Leibes, die leibhaftige Auferstehung. Und ich glaube, dass die Geschichte unserer Welt und der Menschheit grundlegend verändert wurde durch die Auferstehung Christi. Und wenn wir darüber nachdenken, was ist das Ziel dieser Geschichte? Was ist das Ziel von Geschichte? Ich habe letztens einen Artikel in der Zeitung gelesen, da ging es darum, dass diese Gesellschaft auch wieder den Bach runtergeht und das Problem war unser Verstand. Wir waren mal auf so einem guten Weg, so rationale Wesen, die doch besser und besser geworden darin sind, die Dinge zu verstehen, zu ordnen und zum Wohl aller zu gestalten. Und wir müssen zurück zu dieser Rationalität. Ist es ich weiß nicht, vielleicht in Freiburg können mehr Leute damit anfangen, ist das Ziel der Geschichte der Klassenkampf und die Utopie dadurch, dass da dann Gleichheit für alle herrscht irgendwann? Ist ist die Hoffnung, der Werdegang der Geschichte, ist das Ziel der Geschichte, dass wir Menschen irgendwann unser Bewusstsein uploaden auf einen Computer, um dann ewig zu leben? Das so verbessern können? Nee, ich glaube, in der Geschichte geht es um den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, in aller Autorität, um die Toten wieder auferstehen zu lassen. Warum? Weil er von den Toten auferstanden ist. Wo kommt unser Retter her? Was ist unsere Hoffnung, dass er kommt, unseren Leib umzuwandeln? Und das heißt, dass wir eine große Hoffnung haben. Denn egal wie verzweifelt wir sind hier im Leben, egal was passiert, egal wie es mit uns um uns steht, egal welche Pläne schieflaufen oder welche Fehlschläge wir erleben, so sah es auch aus, als Jesus gekreuzigt wurde. Dieser tiefe Moment in der Geschichte, dieses große Leid, dieser Tod am Kreuz, eigentlich das Ende, wird gefolgt mit einer Auferstehung, einem neuen Leib und dann ein Auffahren in den Himmel in aller Autorität. Welche Freude, welcher wunderbare, herrliche neue Leib. Und so wird es mit der Geschichte der Menschheit auch sein, dass am Ende die Herrlichkeit steht. Jesus, der kommt und uns zu neuem Leben auferweckt. Und so wird es auch in unserem Leben sein. Die, die wir Jesus Christus nachfolgen, die wir Bürger, himmlische Bürger sind. Im Kleinen immer wieder, wenn wir gegen Sünde kämpfen, das Sterben sich selbst, das Sünde bekennen und dann wieder auferstehen in Freiheit. Vielleicht in einer kaputten Beziehung, wo Gott auch zu Vergebung führt, indem wir unsere Sünden bekennen, indem wir sehen, was schiefgelaufen ist, indem wir Vergebung aussprechen können und wieder neues Leben entsteht. Das ist die Geschichte der Menschheit, das ist die Geschichte von Jesus Christus, das ist unsere Geschichte, das Sterben, das Auferstehung, dieser neue Leib. Das gibt uns Hoffnung. Habt Mut, wir wollen Mut haben. Dass Gott der Gott ist, der zerbrochen ist, wieder heil macht, der neues Leben schenkt. Was machen wir in der Zwischenzeit? Lasst uns das zur Hoffnung sein. Und lasst uns darüber nachdenken, was der Himmel bedeutet, was dort ist im Himmel eigentlich, dass wir Hoffnung haben. Im Himmel ist Gott der Vater, Schöpfer, dem alle Macht und Größe gegeben ist. Ich muss an Hiob denken, als Gott Hiob begegnet und ihn fragt, hast du das alles ergründet? Hast du diese verschiedenen Dinge geschaffen, diese Tiere? Hast du den Himmel aufgespannt? Und im Himmel ist Gott der Vater, der uns liebt, weil dort auch Jesus Christus sein Sohn ist, der gestorben ist, auferstanden ist und aufgefahren ist. Der zu Rechten des Vaters sitzt, der für uns eintritt, und auch der die Liebe des Vaters uns gegenüber gezeigt hat. Lass uns drüber nachdenken, was im Himmel ist. Und vielleicht ganz praktisch, lasst uns dieses Bürgerrecht im Himmel auch ganz praktisch hier ausleben, als Gemeinschaft. Was tun wir, wenn wir jetzt hier im Gottesdienst zusammenkommen? Christoph hat es angesprochen, eine Konversation, ein Zusammenkommen mit Gott, eine Gemeinschaft mit Gott. Es ist Gott, der uns ruft. Was tun wir hier, wenn wir singen und Gottes Autorität bekennen, seine Größe bekennen, seine Liebe uns gegenüber bekennen. Wir führen unsere Privilegien und Verpflichtungen aus, die wir als Bürger des Himmels haben. Was ist das Zeichen, dass wir Bürger des Himmels sind, wenn wir uns versammeln und gemeinsam das Abendmahl feiern? Dass wir Teil sind, dass wir Jesus Christus gleichgestaltet werden. Lasst uns diesen Gottesdienst wirklich wertschätzen. Als Zeichen, dass wir Bürger des Himmels sind, wo wir das ausleben und praktizieren. Lasst uns das Abendmahl mit Freude und mit einer Intensität feiern, weil wir wissen, es ist ein Zeichen, dass wir Bürger des Himmels sind. Vielleicht eine kleine Frage jetzt, die da trotzdem immer noch wieder aufkommt. Dieses Bürger des Himmels. Wir sind frei von dieser Welt, von den Dingen, die in dieser Welt stattfinden, die passieren. Die sind uns nicht egal. Wir sind immer noch aufgerufen, die Waisen zu versorgen, die Witwen zu versorgen. Wir sind immer noch aufgerufen, mit den Weinenden zu weinen oder den Leuten, die sich freuen, uns zu freuen. Also uns ist diese Welt nicht egal. Aber die Frage ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen, okay, was ist jetzt, warum sind wir hier? Was ist unsere Aufgabe? Was macht die Gemeinde hier? Und da möchte ich auch wieder wie bei dem Nachahmen darauf hinweisen, dass es hier nicht darum geht, das Weite zu suchen, nichts mit den Dingen dieser Welt zu tun zu haben. Es geht mehr, während wir hier sind und auf die Rückkehr Jesu Christi warten, fern der Sünde zu sein, unter einer anderen Herrschaft zu stehen. In 1. Petrus 2, Vers 11 bis 12 lesen wir, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste, auch wieder Geliebte, also diese Verbundenheit mit den Leuten, an die ihr schreibt. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Also nicht Bürger dieser Welt, sondern Bürger des Himmels. Wir sind hier Gäste, Fremdlinge. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Hier geht es wieder zuallererst darum, wenn es heißt, dass wir Bürger, himmlische Bürger sind, aber hier noch auf dieser Welt wandeln, diesen Sinn zu haben, den Sinn Christi, über den wir jetzt öfters mal gesprochen haben. Oder wenn wir in Kolosser 1, Vers 13 lesen, dann lesen wir, dass wir versetzt wurden aus der Herrschaft der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Unter wessen Herrschaft stehen wir? Unter wessen Autorität stehen wir in dieser Welt? Wieder, wessen Loyalität gehört uns? Mit Herrschaft kann man auch ganz praktisch vergleichen. Was prägt unser Leben? Was bestimmt unser Leben in dem, wie wir leben? Was wir machen? Wo wir es machen? Wir sind Bürger des Himmels. Wir stehen ganz klar unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und zwar, weil wir Bürger sind, nicht als Außenseiter, sondern als Angenommene, als Teilhaber, als Geliebte. Unsere letztendliche Hoffnung ist immer noch das Wiederkommen von Jesu Christi und die Auferstehung von den Toten, die letztendlich dann vollkommene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Aber wir wollen hier auf dieser Welt in der Zwischenzeit frei von der Sünde leben unter dieser neuen Herrschaft. Und ich glaube, Paulus benutzt dieses Bild ganz spannend, gerade wenn man an die Philipper denkt. Was heißt dieses Bild? Also zu den Philippern schreibt und zu ihnen spricht von einem Bürgerrecht. Denn wenn man sich das mal genauer anguckt, die Philippi, die Stadt, war letztendlich eine römische Kolonie. Da wurden Veteranen angesiedelt, römische Soldaten, die gekämpft hatten, und als Belohnung haben sie Land bekommen, Besitz bekommen. Und Philippi war so eine Ansiedlung, wurde schon vorher gegründet, aber dann letztendlich eben als römische Kolonie eingesetzt, hat das römische Stadtrecht bekommen. Und was bedeutet es dann? Wofür steht Philippi also als Kolonie Roms? Sie steht für die Ausbreitung der Herrschaft Roms. Bei Philippi ging es nicht darum, dass Veteranen, die Römer, die Soldaten dorthin geschickt wurden, sich vermehrt haben und dann wieder zurück nach Rom gegangen sind, damit Rom größer wird. Philippi war die Ausbreitung des Herrschaftsbereiches von Rom. Und ich glaube, auch so dürfen wir uns hier verstehen, in unserer Zeit bis zur Wiederkunft Christi. Wir als Gemeinde hier, wir sind so eine Art Vorhut, ein Stoßtrupp. Wir sind auf dieser Welt, um die Herrschaft Christi zu verkünden. Und wir sind dabei zu verkünden, dass seine Herrschaft existiert, dass sie da ist. Die Hauptstadt wurde eingenommen, sozusagen. Und wir laufen rum und erklären den Dörfern, übrigens, es gibt einen neuen König. Das Land ist erobert, es ist gerade dabei, diese Herrschaft sich auszubreiten. Warum sage ich das? Warum spreche ich nicht vielleicht von so einem Philippi als Kolonie, als Rettungsschiff oder so als Boje, wo man hingeht und dann wird man rausgerettet? Warum die Kolonie, die das Herrschaftsgebiet dieser Mutterstadt ausbreitet? In Daniel 7, Vers 13 und 14 lesen wir folgende Prophetie. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Der Alte an Tage, Gott, der in seinem Thronsaal sitzt, wie der Sohn eines Menschen, Jesus Christus, der vor seinen Vater tritt und ihm, der vor Gott tritt, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völkernationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. An anderer Stelle im Neuen Testament spricht Jesus, wir kennen es in Matthäus 28, die große Aussendung. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nicht mir wird alle Macht gegeben, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum, weil mir alle Macht gegeben ist, darum geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und auf jeden Fall sehen wir hier diese Spannung, wie mit unserer Erlösung. Wir haben diese Bürgerschaft im Himmel und trotzdem erwarten wir Jesus, der aus dem Himmel kommt. Wir sehen hier, alle Autorität ist Jesus Christus gegeben, aber wir sehen auch, wie in der Prophezeiung in Daniel, ich gucke mich zumindest um und sehe nicht alle Nationen Christus preisen. Und trotzdem ist alle Autorität Christus gegeben. Trotzdem verkünden wir, dass er König ist, dass seine Herrschaft gilt. Mit der Hoffnung, dass er wiederkommen wird und es in seiner ganzen Fülle stattfinden wird. Aber wir gehen nicht rum und bitten Leute, bekennt euch zu Jesus, damit er König sein kann. Wir gehen zu Menschen und bitten sie, versöhnt euch mit diesem König, denn er ist König. Ihm ist alle Autorität gegeben. Wir sagen ihnen, er ist ein guter König. Ein König, der gekommen ist, der seinen Sohn gegeben hat, damit ihr ein neues Leben habt. Aber wenn wir über unser Wirken als Gemeinde hier in der Welt nachdenken, dann denken wir nicht an einen Rückzug. Dann denken wir nicht um eine Niederlage. Wir wissen, dass Christus König ist. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Und ich finde, da passt das Bild zu, was Jesus selbst von der Gemeinde verwendet, in Matthäus 16, 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Dieses Bild von den Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen, die Gemeinde, spannend, weil wir hier von Verteidigungsanlagen reden, von Toren. Das Totenreich, was sich schützt durch Tore, und die Tore werden die Gemeinde nicht raushalten. Das Totenreich wird es nicht schaffen, die Gemeinde abzuhalten, Menschen ins Leben zu ziehen, zu Jesus zu bringen. Wir als Kirche sind tatsächlich als Bürger des Himmels in aller Demut, Einheit und Vertrauen auf den Herrn sind in der Offensive. Und wir wissen auch, dass unsere Waffen in dieser Offensive nicht Fleisch sind. Wir rennen nicht mit dem Schwert rum. Wir brauchen nicht bestimmte Gesetze, damit das sich hier erfüllt. Denn auch Jesus als König hat sich erniedrigt, ist klein geworden, ist in den Weg zum Tod gegangen und dann ist er auferstanden. Dann wurde er verherrlicht von seinem Vater. Wir wissen, wie Jesus gesagt hat, wer Großes sein will in diesem Königreich, der muss dienen. Und das passiert ganz praktisch, während wir hier sind, diese Verkündigung der Herrschaft. Durch das, was wir machen, in unserem Beruf, in unserem Alltag, dieses Dienen, dieses demütige Dienen, um die Herrlichkeit, die Herrschaft Christi zu verkündigen, ich würde sagen, im Windel wechseln, im Reifen wechseln, Wäsche waschen und Essen kochen. Warum? Weil wir es machen in Einheit, in Demut und auf den Herrn vertrauend. Und es gibt uns ein Vertrauen, dass wir sehen, dass wir Bürger des Himmels sind und dass Christi König ist, dass seine Autorität gilt. Denn unser Wirken und unser Handeln hier in dieser Welt ist nicht umsonst. Es ist nicht zwecklos. Gott hält das, was wir tun, in seiner Hand. Es geschieht unter seiner Autorität. Es ist nicht außerhalb seiner Kontrolle. Und es ist Teil von unserer Geschichte, wie wir hingehen auf diesen Tag, wenn er wiederkommt, in Herrlichkeit zur Auferstehung der Toten. Und letztendlich geht es ja auch darum, wenn wir von dem Ebenbild Gottes sprechen, das wir kennen aus dem Anfang der Bibel, aus Genesis, wo es darum geht, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Ein Ebenbild kann man sich vorstellen, das beschreibt zum Beispiel so eine Statue oder die einen Herrscher repräsentiert. Oder man kann es sehen, zum Beispiel in der Antike, wenn Herrscher sich als Ebenbilder Gottes ausrufen, sich einen göttlichen Status zusprechen. Sie reflektieren Gott und die Autorität Gottes und das Wirken Gottes auf der Erde oder ihres Gottes. Jetzt ist es natürlich das Schöne am Ebenbild Gottes, dass uns das allen gegeben ist. Mann, Frau, alt, jung. Dass dieses Ebenbild aber zerbrochen ist durch unsere Sünde, weil wir selbst Gott sein wollten. Wir wollten ihn nicht widerspiegeln, wir wollten selbst entscheiden, selbst Gott sein. Und unsere Sünde hat dieses Ebenbild zerstört. Aber Jesus ist gekommen, um dieses Ebenbild wiederherzustellen. Und wir sind dabei zu sehen, wie das geschieht in uns und wie es letztendlich passieren wird. Denn wenn wir über die Auferstehung des Leibes nachdenken, die Auferstehung von den Toten, Lesen wir in Römer 8, 29, den, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Gott ist dabei, dieses Ebenbild wiederherzustellen, dieses Ebenbild, was auf der Welt ist, um seine Herrschaft auszuüben, diese Welt zu formen und zu gestalten, in enger Gemeinschaft mit Gott, so wie es im Garten war vor dem Sündenfall. Jesus Christus ist auferstanden. Dieses Reich ist angebrochen. Es wird zur Erfüllung kommen und wir sind hier und dürfen daran schon teilhaben, dürfen darin schon wirken, in der Hoffnung der vollendeten Erfüllung, wenn Jesus wiederkommt. Und auch hier wieder, wie wirken wir diese Autorität, wie sind wir Ebenbilder Gottes, Bürger im Himmel? Gott ist frei einzugreifen, wie er möchte. Gott kann machen, was er will. Aber er hat sich ausgesucht, durch seinen Leib, durch die Gemeinde, durch dich und mich, seine Autorität auszuüben. Wie begegnet Gott den Armen und Weisen? Wie begegnet Gott den Leidenden und den Trauernden? Wir sind seine Hände und Füße. Wir gehen und lieben. Wir wollen in Demut, in Einheit und im vollen Vertrauen auf den Herrn rausgehen in diese Welt und seine Autorität ausleben. Du und ich. Wir sind hier als Gemeinde diese himmlische Kolonie, die Gottes Herrlichkeit zeigt, seine Liebe zeigt, seine Größe zeigt. Indem wir unsere Körper als lebendiges Opfer geben, das heißt unsere Körper, alles was wir sind, alles was wir tun, alles was wir machen, als lebendiges Opfer. Mit dem Wissen, dass wir eine sichere Hoffnung haben, nicht in dem, was hier passiert oder die Erfolge, die wir hier feiern, sondern eine sichere Hoffnung haben in dem, wie es letztendlich zu Ende gehen wird. Dass unser Retter aus dem Himmel kommt, um uns einen neuen Leib zu schenken. Dass dieser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird, seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig wird. Darauf wollen wir vertrauen. Herr, ich danke dir, dass wir diese große Hoffnung haben in dir. Ich danke dir für die Leute in unserem Leben, die wir nachahmen können, die wir als Vorbilder haben. Ich danke dir für das, was sie in unser Leben gelegt haben. Und ich danke dir dafür, wo sie uns zu dir geführt haben und nicht zu sich selbst. Ich danke dir, dass wir alle einstimmig sein können in dem, wie wir einander nachahmen. Dass wir das tun in Demut, im festen Vertrauen auf dich, Herr. Und ich danke dir, dass wir in unserem Nachahmen Bürger des Himmels sind. Unter deiner Autorität, unter deiner Herrschaft. Und es ist egal, wie das jetzt gerade aussieht, wie es in unserem Leben persönlich aussieht, wir wissen, dass du den Sieg errungen hast und dass du es zum Sieg führen wirst. Ich bitte dich, dass wir diese Hoffnung haben, dass sie in uns wächst und dass sie uns mutig macht, dich zu bekennen. Amen.